Herzlich willkommen zur 350. Folge des Sneakpods. Wir sind zurück im alten England und besprechen für euch dort in einem fantastischen Jane Austen-Setting den Film Dido Elizabeth Bell. Mit mir hier Lord und Lady. Jetzt muss ich euch einzeln vorstellen. Claudia Nördinger.
Hallo.
Und an ihrer Seite der Lord Robert Krüger.
Hallo. Stefan Giesbert dagegen ist der Unverheiratbare aus der von der Nachbarburg.
Heidi!
Von der Nachbarburg.
Naja, Schloss.
Zeitlich schon mal solide eingeslottet.
Dings, Schloss, Teil,
Haus. Mittelalter, 18. Jahrhundert, same difference.
Ist doch egal, die haben doch da immer noch drin gewohnt. Ich meine, ja. Die Queen wohnt heute noch in so einer Burg.
Ja.
Schloss, wo die wohnt?
Ja,
ja, die hat
egal.
Alles, was da so rumsteht.
Hör auf, sonst weint der Bob gerade.
So.
Dido Elizabeth Bell, worum ging's?
Du oder ich?
Du.
Okay. Wir.
Schön, ich kann die beiden von der Seite sehen, wie sie sich gerade angeguckt haben. So. Und wer sagt jetzt?
Wir befinden uns im ausgehenden 18. Jahrhundert. Also obwohl Stefan schon richtig festgestellt hat, dass wir so eine Art Jane Austen-eske Setting haben, sind wir eigentlich etwa eine Generation früher, als die Jane Austen-Geschichten spielen. Wir befinden uns in der Gesellschaft in so einem, naja, Umfeld von Lords und Ladies und wichtigen und halbwichtigen Leuten. Was wir von Jane Austen natürlich auch kennen, und das spielt hier auch eine große Rolle, ist eben die Tatsache, dass auch wenn du aus einer alten und großen Familie kommst, du möglicherweise kein Geld hast und alles dann, also was dann wichtig ist, ist, dass du gut heiratest. Möglichst reich. Und in diesem Fall geht es speziell um zwei Mädchen, die zusammen aufgewachsen sind. Die wachsen bei ihrem Onkel auf, der eben ein Lord und gleichzeitig, ich weiß nicht, der Chief Justice oder irgendein hoher Richter im
Land ist. Der höchste Richter im Land ist.
Und die beiden Mädchen sind einerseits eben Dido, die eine schwarze Mutter hat und ihr Vater ist eben der jüngere Bruder von dem Lord. Und Elizabeth, ihre Cousine, die zwar weiß ist, allerdings das Geld hat sie eben überhaupt nicht. Also ihr Problem ist, dass sich abzeichnet, dass sie keinerlei Erbe oder sowas zu erwarten hat. Und deswegen ist sie eigentlich auch in einer prekären Situation. Und wir sehen die beiden als junge Mädchen und dann wieder eben in dem Alter, wo es darum geht, sie jetzt möglichst zu verheiraten. Und natürlich in dieser ganzen Geschichte spielt dann eine große Rolle, dass die Position von Dido, die eben in dieser Familie aufgewachsen ist, obwohl sie ja farbig ist, immer eine schwierige und umstrittene ist. Und gleichzeitig ihr Onkel an einem großen Fall beteiligt ist als Richter, wo es auch um eine Sklavenproblematik geht. Und was ich dann natürlich so ein bisschen vermischt. Also es vermischt sich dann eben die Frage, was ist Didos Position in der Gesellschaft, in der Familie, was sind ihre Aussichten und wie entscheidet ihr Onkel in diesem Fall, wo es eben um die Rechte und den Wert von Sklavenleben geht.
Aber sie ist keine Sklavin.
Nein, sie ist keine Sklavin.
Also nur in der
Familie. Genau, aber es ist eben schon ganz klar, dass sie sehr stark merkt, dass sie irgendwie doch nicht in diese Gesellschaft gehört, in der sie aufgewachsen ist. Und sie identifiziert sich sehr stark mit den Sklaven, um die es in diesem Fall geht.
Genau. Und ich meine, ihre bloße Anwesenheit in dieser Gesellschaft ist halt eine Schockwelle, die da
eine
so...
Eine Provokation, ja.
Ja, genau. Und das kriegt sie dann zu spüren an vielen Stellen. Und es ist halt die Frage, wie kommt sie da durch? Also wird sie überhaupt... Hat sie überhaupt eine Chance, irgendjemand zu heiraten? Wird sich irgendjemand von den anderen Herrschaften quasi trauen, diesen Skandal auf sich und seine Familie zu laden? Oder kommt sie da überhaupt nicht in Frage für? All diese Fragen werden da irgendwie durchverhandelt. Ja, wie fanden wir das?
Wir hatten ja letzte Woche den Trailer gesehen. Da fand ich es interessant, aber ich wusste nicht, ob ich das unbedingt sehen wollte. Wie ging es euch?
Also ich hatte davor auch schon einiges über den Film gehört und wollte ihn auf jeden Fall sehen. So gesehen traf sich das für mich sehr gut, dass er in den Film kam.
War das
ja
praktisch.
Ja. Und mir hat das eigentlich auch gefallen. Da reden wir gleich drüber. Es gibt sicherlich ein paar Abstriche für mich, aber alles in allem finde ich das schon, also es ist eine interessante Geschichte, die ja auch irgendwie so ganz lose auf irgendeinem wahren Fall basiert, aber da sind die, da, offensichtlich ist über die wirkliche Dido Elizabeth Bell ist sehr wenig bekannt eigentlich. Aber ich weiß nicht, also ich bin ein bisschen hin und her gerissen, weil das Ganze eben so stark in so einer Jane Austen, in so einem Jane Austen Setting stattfindet, auch was eben diesen Marriage Plot angeht, also die Notwendigkeit zu heiraten und so. Und ich weiß nicht, ob diese Vermischung von diesem politischen, diesem Prozess und gleichzeitig dieser gesellschaftlichen Abstufung, ob das immer so gut funktioniert. Da habe ich zum Teil ein bisschen meine Zweifel.
Okay.
Ja, ich fand das alles ein bisschen. Das war alles so wohlfeil, geht das am Ende aus, auch das, ohne das jetzt zu verraten, aber die Art, wie sich am Schluss alles zusammenfügt, fand ich so ein bisschen anstrengend irgendwie. Und ja, diese Vermischung, also gerade diese Vermischung ist das Problem, was ich mit dem Ende habe. Aber ich kann man jetzt schwer drüber reden, ohne zu erklären, wie es ausgeht. Insgesamt weiß ich nicht, welcher von beiden Plotteilen mich mehr interessiert hätte. Wahrscheinlich, ehrlich gesagt, eher die Gerichtsgeschichte, obwohl die den kleineren Teil irgendwie einnimmt. Oder würde man, ich glaube schon, dass die Heirat sozusagen den größeren Part des Films übernimmt. Aber es ist alles so konventionell irgendwie. So vorhersehbar auch.
Also ich halte das für ein bisschen ein Missverständnis, ehrlich gesagt. Und auch zu sagen, dass das so wohlfeil ausgeht, stört mich, okay, man kann natürlich auch bei einer Komödie sagen, ich hätte es besser gefunden, wenn er nicht lustig gewesen wäre und ein anderer Film. Weil Tatsache ist, wenn du einen Film machst, der ganz offensichtlich die Schablone Jane Austen nimmt, dann ist das eine der Grundvoraussetzungen. Es muss am Schluss, also bei Jane Austen ist es immer so, dass die soziale Kritik, die auf jeden Fall drinnen ist, die findet zwischen den Zeilen und in den Beziehungen statt, aber das ändert nichts an dem Verlauf des Marriage-Plots. Der muss am Schluss sich auflösen und das muss am Schluss irgendwie zu Ende erzählt werden auf eine befriedigende Weise. Das ist sozusagen das Grundprinzip dieses Genres. Und also das würde ich jetzt diesem Film nicht vorwerfen, aber was eben, also irgendwie kann der Film sich natürlich, dadurch, dass er diese Sklaven- und Schwarzen-Problematik thematisiert, kann er sich nicht so richtig dazu entschließen, nur das zu machen, was Jane Austen machen würde, nämlich zeigen die prekäre Situation von den Leuten in diesem Gefüge, sondern gleichzeitig hat er halt diesen reformerischen Plotteil. Und wenn du jetzt sagst, okay, dieser Film hätte dich vielleicht mehr interessiert, das wäre dann eben wirklich aus dem Jane Austen, oder das fällt hier schon aus dem Jane Austen-Schema raus, weil das ist in Jane Austen nicht vorgesehen, dass die, also eine der...
Ja, dann werfe ich ihm vor, dass er sich diese Schablone auferlegt hat. Warum?
Aber das ist ja das Grundprinzip natürlich. Also in Jane Austen ist es so, Jane Austen ist in gewisser Weise viel pessimistischer, was ihre Gesellschaftseinschätzung angeht, weil Jane Austen sieht für ihre Figuren überhaupt keinen Raum, um was zu verändern oder sowas. Das daran glaubt die einfach nicht. Die glaubt daran, dass du sozusagen...
Aber wo steht geschrieben, dass er dieser Schablone folgen muss?
Ja, das tut er ja ganz offensichtlich. Ja, ganz warum? Stark.
Dann werfe ich das, ihm vor, dass er das tut.
Ja, du hättest lieber einen anderen Film gesehen.
Ja, ich hätte gerne zu diesem Thema einen anderen Film gesehen.
Okay, genau. Also das ist ja legitim, aber das... da muss man halt sagen, okay, das ist nicht der Film, den sie machen wollte offensichtlich. Sie wollte einen Film in der Jane Austen-Schablone machen.
Warum bist du denn in den Film reingegangen, Bob?
Weil das nennt sich Sneak, war. Das ist ein Konzept, das erkläre ich dir wann anders mal.
Also ich sehe das Problem dort, dass sie zwar diese Schablone nimmt, aber gleichzeitig eben eine sozialreformerische Geschichte erzählen will. Und die zwei Dinge passen eigentlich nicht zusammen, weil es ist ein Irrtum zu denken, dass nur, weil ich betone es ja immer, dass Jane Austen sehr, sehr sozialkritisch war in ihrer Wahrnehmung und ihrer Beschreibung. Aber sozialkritisch ist halt nicht dasselbe wie sozialreformerisch. Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Dinge. Und dann eben hieraus so ein Gerichtsdrama zu machen, wo dann zufällig sie genau die Person ist, die auch da Einfluss drauf hat, dass gewisse Dinge eben so passieren, das finde ich auch nicht sehr überzeugend, ehrlich gesagt. Also da, das glaube ich irgendwie nicht so ganz.
Genau.
Ja.
Und gut, also insgesamt will man trotzdem wissen, wie es ausgeht. Der ist so ganz unterhaltsam, er zieht einen schon so mit, aber ich finde, er ist auch zu langsam erzählt. Ja. Also zwischendrin wurde das irgendwann mal so ein bisschen, dass ich dachte, kommen wir jetzt mal weiter, ist doch jetzt klar, was jetzt müssen wir noch nach London fahren und dann können wir da jetzt immer endlich. Aber klar, es spitzt sich dann am Ende zu und man schaut dann schon auch gespannt hin, was wie es jetzt dann ausgeht und was entschieden wird in dem Gerichtsverfahren und so weiter. Aber diese Konvention, die die Zeit auferlegt, dass die Leute immer so gewisse gesellschaftliche Protokolle einhalten müssen. Wir hatten das nach dem Kino schon kurz besprochen. Ich fand, da hätte man filmisch dann irgendwann mal eine Abkürzung für finden können. Also wenn das in der Zeit eben so ist, dass sich Personen irgendwo begegnen und dann, wenn sie sich mal privat unterhalten wollen, dann schicken sie halt erstmal die Dienerschaft raus und dann wird gewartet, bis die Dienerschaft den Saal verlassen hat und dann kann man sich miteinander unterhalten. Das hatte man dann irgendwann so zur Hälfte des Films mal verstanden, aber irgendwie, da hätte man so ein bisschen Zug reingemusst in die Schnittreihenfolge und in die ganze filmerische, wie es so erzählt würde, fehlte gerade das Wort dafür. Ihr wisst, was ich meine.
Also ich sehe auch ein paar Probleme beim Schnitt oder bei der Art, wie die Handlung eben so vorangetrieben wird. Nicht so sehr das, was du jetzt beschreibst, weil ich so das Gefühl habe, okay, das ist ja auch, also der Film soll ja auch zeigen, dass die gesellschaftliche Ordnung eben ein Korsett ist, aus dem du nicht entwischen kannst. Und diese Ungeduld, die du verspürst, dass eben in so einer Situation erst so ein Ablauf von belanglosen Handlungsschritten im Prinzip passieren muss, damit irgendeine Situation zustande kommt, das ist halt Teil der Frustration, die natürlich die Menschen in diesem System sowieso erleben. Aber ich finde auch, dass es eben so, also dass der Film, was so das Voranschreiten der Handlung bisschen ruckelt so, weil es gibt immer mal so Situationen, wo plötzlich ein Schritt passiert oder irgendein Schnitt passiert, wo du denkst so, oh, okay, jetzt ist das irgendwie so weitergeholpert und dazwischen ist es dann sehr zäh. Also er ist gar nicht so lang eigentlich. Moment, er ist knapp über 100 Minuten oder sowas. Aber ich hatte auch tatsächlich so das Gefühl so zum Teil, oh, okay, das geht jetzt wirklich sehr zäh voran.
Ist das bei Jane Austen auch so?
Das kann man
so. Oder oftmals oder manchmal.
Ja, das kann man ja so nicht sagen, weil das kommt ja auf die Verfilmung an. Und ich meine, da habe ich ja in der Vergangenheit auch schon drüber geredet, dass Jane Austen-Verfilmung zwar viel gemacht wurde, aber eine durchaus sehr schwierige Sache ist, weil eben bei Jane Austen-Verfilmungen immer die Frage ist, was machst du mit dieser Erzählerstimme? Die Erzählerstimme, die so wichtig für die Bücher ist. Und die eben dann in diesen Heiratsgeschichten-Verfilmungen irgendwie häufig so ein bisschen wegfällt. Deswegen schwer zu sagen, aber natürlich in Jane Austen-Filmen ist es auch häufig so, dass du diese Szene hast, wo Leute ziemlich statisch in einem Raum stehen und nicht einfach jetzt über das reden, was hier das Problem ist, sondern du merkst so, die Konvention zwingt sie dazu, eben sich hinter irgendwelchen Phrasen zu verstecken und Dinge einfach nicht auszusprechen. Also das ist natürlich schon, gehört auch zu dieser Zeit und zu dem Genre auf jeden Fall.
Okay.
Ja.
Tja, jetzt müssen wir dem noch Punkte geben.
Also ich würde noch sagen, ich finde schon, dass die Hauptdarstellerin, dass sie sehr gut ist. Ich
finde schon, ohne Frage.
Also ich finde, dass die eben einen schon so reinzieht. Die hat so ein, also ich finde, dass die sehr, die soll ja eine intelligente junge Frau sein und ich finde, das macht sie sehr gut, dass sie eben, dass du so das Gefühl hast, das ist einfach ein Bewusstsein in diesem Film, die eben zwar in diese Gesellschaftsordnung reingeboren ist, aber sich schon von Anfang an immer reibt daran und irgendwie auch nicht anders kann, als sich daran zu stören und so. Und das finde ich ist sehr überzeugend. Die junge Dame heißt Gugu Mbafara oder sowas. Ich habe die noch nie gesehen vorher.
Ich auch nicht.
Aber ich fand sie sehr gut. Und ihr Onkel wird gespielt von Tom Wilkinson. Den fand ich durchaus auch gut, obwohl der zum Teil, finde ich, ein bisschen undankbare Handlungsschritte zu vertreten hat oder so. Und dann gibt's halt so das Übliche an ein paar mehr oder weniger schleimig aussehenden Junglords und ja.
Ja, den einen Bösewicht aus Harry Potter.
Genau.
Von dem ich die ganze Zeit dachte, ich kenne den. Ich habe ihn jetzt hinterher recherchiert, ich kenne ihn nicht. Keine Ahnung. Ich habe noch nichts gesehen, wo der mitgespielt hat. Keine Ahnung, woher ich das gesehen
habe. Ja, ich habe ihm nämlich auch vorgeschlagen, Harry Potter oder Rise of the Planet of the Apes. Aber
habe ich beides nicht gesehen.
Beides nicht gesehen, also wusste er nicht, woher er ihn kennt.
Ich habe die ganze IMDb-Liste komplett runtergescrollt. Keine Ahnung, woher ich den Typ kenne.
In einem früheren Leben.
Vielleicht
war er mal in irgendeiner Talkshow oder sowas, die du gesehen hast.
Das ist möglich, aber das lässt
sich nicht. War bestimmt bei Graham Norton.
Bei Graham Norton, das könnte sein, aber ja.
Jo, es gibt ja noch eine bisschen eigenartige Geschichte. Hast du das gelesen über den Drehbuch-Credit zu diesem Film? Der wird irgendwie irgendjemandem zugeschrieben, der anscheinend irgendwie vor längerer Zeit mal einen ersten Entwurf geschrieben hat. Aber die Regisseurin hat wohl das Skript, wie wir es jetzt verfilmt gesehen haben, hat es wohl praktisch komplett geschrieben. Aber trotzdem aus irgendeinem Grund wurde dem, der die Erstfassung geschrieben hat, der alleinige Credit da irgendwie zuerkannt oder so. Da gibt es irgendwie so gab es dann so Diskussionen drüber, wo dann die Hauptdarsteller so ungefähr gesagt haben, so, was? Wie ist das zustande gekommen? Wir haben nie mit einem Skript von dieser Person gearbeitet, die jetzt den Credit hat. Also es ist ein bisschen eigenartig, was da wohl passiert ist.
Tja. Vielleicht irgendeine Rechtsgeschichte.
Ja, anscheinend.
Das bringt uns ja direkt zu dem Copyright-Thema, was ich auf die Liste geschrieben habe. Was für eine Überleitung. Ja,
dann fast forward. Nein, okay, wie viele Punkte geben wir dafür?
6,5.
Ich gebe 7,5.
Damit liegst du 1:1 auf der Linie der Abstimmenden im E-Kino. Ich rechne ja neuerdings diese Prozentzahlen immer in unsere Punktliste um. Die haben auch 7,5 gegeben.
Was ich mathematisch sehr fragwürdig finde, dass du das so umrechnest, aber.
Nö, finde ich nicht.
Weil letztendlich ist das ja, was du da, die Daten, die du aus dem Kino erhebst, ist nur eine, wie groß ist der Anteil, der es positiv oder negativ bestimmt hat. Daraus eine Abstufung zu machen von 7,5 oder sowas, finde ich ziemlich fragwürdig.
Ich nicht.
Ja.
Weil ich der Meinung bin, man kann diese Gesamtmasse der Kinozuschauer zu einer Meinung zusammenrühren.
So. Also ich finde eben schon, es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen einem Film, den alle mit 5,0 bewerten und einem Film, den die Hälfte mit 10 und die andere Hälfte mit 0 bewertet.
Das ist im Schnitt auch 5 und hat eine höhere Standardabweichung. Ich kann die Standardabweichung gerne in Zukunft mit angeben, wenn du das möchtest.
Also das würde mich mathematisch mehr zufriedenstellen, ehrlich gesagt.
Kannst du da mal für unsere Hörer eine kurze Abhandlung schreiben, Robert?
Nein.
Werte zusammen addierst und dann die Standardabweichung? Nein?
Nein, nein.
Das war die Standardabweichung diese Woche?
Und solche Beschwerden von mir hier. Ja. Das erscheint mir unseriös. Okay.
Tja, so ist das.
Tja, also ich finde auf jeden Fall, es gibt natürlich bestimmt ganz viele Leute, die diesem Genre überhaupt nichts abgewinnen, dann sollte man es auch nicht probieren. Wenn man grundsätzlich Sympathien dafür empfindet, dann finde ich, ist das schon ein interessanter Film mit guten Darstellern und kann man auf jeden Fall gut anschauen, meiner Meinung nach.
Genau. Und obwohl britische Seeleute drin vorkommen, gibt es keine Piraten. Ich prangere das an.
Das ist ein bisschen schade.
Ja. So. Wollen wir jetzt das Copyright-Thema mit dem Affen machen?
Wirklich? Meinetwegen.
Hast du das mitgekriegt, Stefan?
Gar nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Ich habe es aber mal in die Shownotes aufgenommen.
Aha. Habt ihr nicht diese Selfies gesehen, die dieser Affe gemacht hat, der die Kamera geklaut hat? Das ging doch um die Welt.
Dieser Affe, der die Kamera geklaut hat?
Ja, da gab es einen Fotografen, es ist schon Jahre her, der ist irgendwo im Dschungel gewesen und hat versucht, Naturfotografie zu machen mit Affen und wilden Tieren und so. Und hat sich diesen angenähert und dann hat ihm einer der Affen die Kamera geklaut und ist damit abgehauen. Und hat damit rumgespielt und ist irgendwann später, hat er dann offensichtlich das Interesse an dieser Kamera verloren und hat die wieder fallen lassen. Und der Fotograf hat die irgendwann wiedergefunden. Diese Profi-Spiegelreflexkameras können ja einiges ab so von der Robustheit. Stellt sich raus, der Affe hat irgendwie ein paar hundert, Dutzend, tausend Fotos gemacht. Hat natürlich einen Haufen Quatsch fotografiert. Hat aber auch irgendwann mal in die Linse geguckt und hat abgedrückt. Also hat Selfies geschossen quasi. Und einige wenige davon sind wirklich beeindruckend gut. Also das ist vor, ich weiß nicht, 5 Jahren oder so, haben in MobileMax, die Herren von MobileMax, dem schönen Podcast, dieses Affenfoto in der Sendung angeschaut und haben einen Lachkrampf gekriegt, der 20 Minuten nicht mehr weggegangen ist, weil irgendeiner immer wieder diesen Affen rausgeholt hat. Und jedenfalls, diese Fotos sind dann halt um die Welt gegangen und jetzt steht dieses Affenbild in der Wikipedia und der Fotograf hat die Wikipedia verklagt, oder nicht verklagt, er hat es zumindest aufgefordert, wegen Copyright dieses Foto aus der Wikipedia rauszunehmen, weil das sei ja sein Foto. Die Wikipedia hat gesagt, ne, verklag uns doch, wir sind der Meinung, der Affe hat das Copyright und damit kannst du hier gar nichts und lassen das Bild drin. Und jetzt steht das Bild immer noch in der Wikipedia und jetzt muss der Fotograf sich überlegen, ob er dieses Gerichtsverfahren auf sich nehmen will. Weil rein technisch, der Affe hat abgedrückt, der Affe hat das Copyright, es war halt seine Kamera, mein Gott. Kannst du jetzt diskutieren, wie das mit dem Copyright von einem Bild ist, wenn der Affe den Auslöser drückt. Und der Affe hat ja auch, der ist ja nicht nur, dass der Affe den Knopf gedrückt hat, der Affe hat auch den Bildausschnitt gewählt. Der Affe hat alle Einstellungen an der Kamera vorgenommen, die vielleicht zufällig noch so waren, wie der Fotograf sie gelassen hat, aber Also ich bin der Meinung, ich bin voll auf Seite des Affen. Also ich glaube, der Affe hat das Copyright.
Du meinst, du bist auf der Seite von Wikipedia. Aber ja, der, gleichzeitig, wenn man den Affe als juristische Person ansieht, dann muss man auch feststellen, der Affe hat die Kamera gestohlen. Deswegen sollte er dann auch gleich belangt werden.
Das ist aber nicht die Aufgabe der Wikipedia. Und das muss der Fotograf mit dem Affen ausmachen.
Ja, das stimmt. Ja.
Ach stimmt, wenn ich jetzt einen Fotografen in die Kamera klauen würde.
Und ein Selfie von dir machst.
Nee, damit irgendwie ein tolles Bild mache.
Ja, also dann hast du, gut, jetzt ist natürlich die Frage, wenn man den Affen als juristische Person betrachtet, dann hat er auch ein Recht am eigenen Bild. Insofern, dann kann er sowieso sagen, dass er nicht in der Wikipedia stehen will. Muss man den Affen jetzt mal fragen.
Das ist dieser Affe, wo man die Zähne sieht, gell? So.
Ja. Dieses Bild, wo du... Jetzt kommt der Lachflash. Vor allem, wenn man dieses Affenbild immer wieder rausholt und irgendwem hinhält, dann wirklich, das funktioniert, dann kann man sie
nicht... Ich drehe mal... Ich guck mal, dass ich euch das irgendwie auch zukommen lassen kann.
Ja. Das sieht auf... Ja, da ist er, der Affe.
Uah, mach mal mein Mikro weg.
Alles gut, wir sehen dich.
Ja, das ist wirklich ein ziemlich gutes Bild.
Ja, und da gibt es noch mehrere. Es gibt noch eins, wo man wirklich auch seinen Arm sieht. Wo er wirklich
liebe
so
Hörer, Qualitäts-Audio-Podcasting. Ich möchte ja, das hier nur mal betonen.
Ich möchte bitte, dass der Affe...
Mach mal bitte meinen Ton weg.
So, dein Ton ist weg. Du kannst jetzt Krach machen. Wink einfach, wenn du wieder in die Sendung geholt werden möchtest. Währenddessen können wir mal zum nächsten Thema kommen, Claudia.
Ja, das nächste Thema ist...
Das sagst du mir gleich.
Wahrscheinlich der Film Der Butler, den ich gesehen habe.
Na dann, schieß mal los.
Oder? Weil es ist der einzige Spielfilm, den wir sonst noch haben. Yep. Der passt auch ganz gut zum Sneak-Film. Der Film ist von letztem Jahr, glaube ich, 2013. Es geht um einen Mann, gespielt von Forrest Whitaker, der über, weiß nicht, 30 Jahre oder länger im Weißen Haus als Butler gearbeitet hat und dann irgendwann in der Reagan-Zeit, der dann irgendwann in Rente gegangen ist. Und der erlebt eben, also es fängt an in seiner Kindheit, wo er noch auf so einer Baumwollplantage als Junge ist. Dann fängt er an, in so einem Hotel zu arbeiten und arbeitet sich eben so hoch. Und dann ist er eben ganz, ganz lange Zeit unter verschiedenen Präsidenten im Weißen Haus. Und gleichzeitig sehen wir, dass sein Sohn so voll mit einsteigt, steigt eben in die Bürgerrechtsbewegung und zunehmend radikalisiert wird. Und es wird dann häufig auch so nebeneinander geschnitten, was Forrest Whitaker eben im Weißen Haus tut und was sein Sohn erlebt gleichzeitig oder an welchen wichtigen auch bürgerrechtlichen Meilensteinen und Entwicklungen er eben beteiligt ist.
Und nimmt der Film da fiktive Präsidenten oder heißen die dann
alle? Nee, es sind die tatsächlichen Präsidenten, ja. Wobei der Film sich nicht wahnsinnig viel Mühe gibt, dass sie genau so aussehen, sondern es ist eher so, dass er versucht, so ein bisschen so die Essenz einzufangen von denen. Also es wird jetzt nicht wahnsinnig viel Aufwand auf irgendwie Maske oder sowas da verwendet, aber trotzdem, ja, sollst du halt so ein Gefühl dafür bekommen, wie es in dieser Administration da im Weißen Haus zuging und so. Und
auch diese Bürgerrechtssachen sind dann irgendwie genau, so an echte
ja,
Geschichten
angelegt. Die Bürgerrechtssachen sind eigentlich sogar ziemlich stark, eben so diese Meilensteine, so Emmett Till und irgendwie alle möglichen großen Ereignisse wird dann häufiger auch mit so Archivmaterial so ein bisschen und Fernsehberichterstattung wird dann so unterlegt. Da finde ich, merkt man in dem Film, das ist so ein bisschen das Forrest Gump-Problem auf jeden Fall, dass du dann eben auch bei dem Sohn schnell das Gefühl bekommst, der war halt wirklich überall dabei. Also alle wichtigen Entwicklungen oder irgendwie nachrichtenwürdigen Vorfälle, da war er dann irgendwie so an erster Front, mehr oder weniger. Was notwendig ist, um eben so zu zeigen, also es entsteht eben zwischen dem Vater und dem Sohn, entsteht eben so eine, also ein Zerwürfnis letztendlich, aber schon am Anfang sehr schwierige Situation, weil eben der Sohn keinen Respekt für den Job seines Vaters hat und nicht sieht, also ihm ist das peinlich, dass sein Vater eben im Prinzip ein Diener im Weißen Haus ist für den weißen Mann. Und gleichzeitig ist der Film aber auch, gibt er sich große Mühe und das macht Forrest Whitaker auch sehr gut, zu zeigen, dass das sehr viel mit auch Würde zu tun hat, was er da tut. Und eben, irgendwann im Film wird das auch mal thematisiert, dass es eben möglicherweise doch auch eine subversive Sache ist, so eine Position inne zu haben und eben so viel Vertrauen auch zu genießen und dann irgendwie doch auch Einfluss zu haben. Auch wenn er von der Persönlichkeit her immer so wirkt, als sei er eben ganz zurückgenommen, positioniert sich niemals politisch, ist eben jemand, der niemals unhöflich wird, der eben an die weiße Bevölkerung keine Ansprüche stellt im Prinzip und so. Und das eben, das ist, würde ich sagen, ist so der Kern des Filmes, dass man für sich vielleicht auch eine Entscheidung trifft oder eben diese Frage verfolgt, inwiefern ist das eine Figur, für die wir da auch viel Respekt aufbringen oder die eben auch in gewisser Weise ein Teil dieser wichtigen Entwicklung im 20. Jahrhundert ist für die schwarze Bevölkerung in den USA. Ja, der Film ist gespickt mit bekannten afroamerikanischen Schauspielern, also kriegen wirklich alle mal wieder eine ganz gute Rolle, auch so Cuba Gooding Jr. oder sowas. Und
natürlich Terrence Howard.
Terrence Howard, Lenny Kravitz, der die meiste, ja, der jetzt ja häufiger zu sehen ist. Oprah Winfrey spielt die Frau von Forest Whitaker, was sie sehr gut macht, muss man sagen. Also die ist, es gibt dann auch, es entstehen eben in dieser Ehe, entstehen auch Spannungen dadurch, dass sie eben auch findet, dass er sich nicht...
Verteilt sie kostenlose iPads oder sowas?
Nein. Sie trinkt. Also es entstehen da eben Spannungen dadurch, dass auch sie findet, dass er sich nicht genug positioniert oder dass er alles mit sich machen lässt und so. Und also was mich an dem Film eigentlich am meisten... Der Film ist so ein bisschen uneben, was also zum Beispiel eben diese Forrest Gump-artige Sache angeht, auch was so die Sprünge von bestimmten Events zu anderen angeht. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass er insgesamt ein wahnsinnig guter Film ist, aber ich finde halt, dass Forrest Whitaker durch seine Präsenz den Film wirklich so zusammenhält. Und du, also der Forrest Whitaker, diese Figur des Butlers hat mich so berührt, dass ich irgendwie trotzdem unheimlich positiv dem Film gegenüber gestimmt bin. Also, dass ich, obwohl ich für meine Begriffe Fehler erkenne, eigentlich den Film doch sehr gut fand. Aber es liegt wirklich vor allen Dingen an ihm und an anderen guten Darstellern.
Okay. Ich hatte damals irgendwie gehört, dass er ein bisschen so schmalztriefig ist.
Ist er, ja, schon, aber das ist in gewisser Weise auch unvermeidlich bei dieser Handlung. Also, ich finde ehrlich gesagt, er ist nicht so schmalztriefig, wie er sein könnte, wenn man bedenkt, was so passiert und was eben die Geschichte ist. Also, was seine individuelle Geschichte ist, von der Baumwollplantage dann ins Weiße Haus und dann eben, was seinen Sohn angeht und so. Und eben auch, was einfach die Geschichte der Afroamerikaner im 20. Jahrhundert sind und so. Das bietet natürlich eine Menge Möglichkeiten für sehr schmalztriefiges. Ehrlich gesagt finde ich das dann letztendlich gar nicht so schlimm. Also es ist auch so, dass es mich sehr berührt hat, aber ich finde nicht, dass es zu viel ist. Ich finde, es ist ein, wie gesagt, etwas unebener Film mit sehr starken Darstellern und vor allen Dingen einer sehr starken zentralen Darstellerleistung durch Forrest Whitaker.
Der Mann wird irgendwann nochmal mit Oscars überschüttet, oder? So mit seinem... Oder?
Ja, er ist einfach auch gut.
Diesen ugandischen Diktator, dessen Namen...
Idi Amin.
Da, richtig, ich wollte gerade Adi Amin sagen und wusste, da ist irgendwas falsch.
Das stimmt was nicht.
Ja.
Nee, also er hat mich sehr berührt, auf jeden Fall. Ich finde auch, dass Forrest Whitaker das unheimlich gut macht, zu spielen, wie er älter wird. Also da ist natürlich die Maske auch beteiligt und so und das sieht gut aus. Aber du hast ja häufig dann dieses Problem... Also häufig hast du das Problem, dass die Maske nicht gut aussieht, wenn Leute auf alt geschminkt werden. Wenn die Maske aussieht,
Tom
gut
Hanks
aussieht...
Problem.
Dann hast du manchmal das Problem, dass die Leute sich eben trotzdem nicht glaubhaft bewegen wie eine alte Person. Und ich finde, das macht er wirklich sehr, sehr gut. Also das, die Gebrechlichkeit dann irgendwann und so, da hatte ich wirklich dieses Gefühl, was ich häufiger habe, wenn ich ältere Herrschaften irgendwo beobachte im Supermarkt und das mich so wirklich am Herz greift. Ich denke so, oh Gott, es ist so eigentlich so schlimm, diese Mühseligkeit sich anzuschauen und so. Und so ging es mir mit ihm auch. Also deswegen bin ich ehrlich gesagt auch gegen Ende des Films immer emotionaler geworden, einfach weil es mir fast Schmerzen bereitet hat, Forrest Whitaker dabei zuzuschauen, wie er dann im Weißen Haus eben versucht, irgendwie Tee zu servieren. Und du merkst einfach, er ist ein alter Mann und das ist so...
Da muss er sich jetzt natürlich mit Johnny Knoxville messen.
Was? Inwiefern das?
Ich wusste, dass ich damit einen enormen Gesichtszugentgleisung herbeiführen kann.
Das ist ein interessantes Konzept gerade.
Der hat doch diesen Opa gespielt.
Ah, richtig.
Ich weiß, der Film hieß irgendwas Bad mit Opa.
Grandpa oder sowas so. Oder so.
Ja, das fiel mir jetzt nur gerade ein bei Leuten, die sich wie alte Menschen bewegen müssen.
Ja.
Gut, bei Johnny Knoxville fällt das nicht schwer. Der ist wahrscheinlich körperlich so kaputt von den ganzen Stunts.
Ist so.
Wenn er einfach mal... sozusagen dieses, oh, es ist eine Kamera auf mich gerichtet, ich muss jugendlich wirken. Wenn er das mal ausschaltet, dann geht er wahrscheinlich eh wie ein Opa.
Ja, das stimmt.
Das ist jetzt meine kühne Theorie, die ich nicht beweisen kann.
Also der Film ist von Lee Daniels, das ist der auch Precious gemacht hat, den ich immer noch nicht gesehen habe. Deswegen kann ich da keinerlei...
Die hat doch damals Oscars gewonnen, gell?
Ja,
von Precious irgendwie,
so.
Besser Nachwuchs, irgendwas.
Keine Ahnung, also ja.
Hm.
Sozusagen das schwarze Gewissen von Amerika.
Von
Lee Daniels scheint mir so ein bisschen zu sein. Jo, ich mochte ihn, ich gebe ihm 8 Punkte. Auch wenn jemand jetzt mit mir rumdiskutiert und sagt, er ist nicht so perfekt, dann sage ich ja, es stimmt, aber er hat mir trotzdem gut gefallen.
Gut.
Ja.
Stefan, möchtest du über einen Film sprechen?
Ich habe keinen Film in der letzten Woche geschaut.
Ich wollte dich nur zwingen, das zu Protokoll zu geben.
Raus, raus, lass uns schnell abstimmen. Wir isolieren den Stefan.
Ich war bei Wiesbaden auf dem Weinfest.
Nee. Oh. Na okay, erzähl mal.
Bist du wenigstens betrunken zurückgekommen, dann lassen wir es vielleicht gelten.
Ja, ich war angenehm angeschossen.
Angeschossen?
Ich muss sagen, ich habe irgendwie kein Gefühl für Weintrinken. Bei Cocktails weiß ich, wie es mir wann geht und wie das alles wirkt, aber bei Wein so...
Was passiert denn auf einem Weinfest? Also ich meine, das sind lauter Stände und die verkaufen alle Wein. Passiert noch irgendwas?
Es sind ein paar Bands da, es sind noch so Fressstände da, wo du auch was zum Essen bekommst.
Und sind die dann wenigstens auf den Wein abgestimmt oder gibt es trotzdem Bratwurst und Steaks?
Es gibt auch Stände mit Bratwurst und Steak und dann gibt es aber auch noch so ein bisschen Gourmet, Antipasti-Teller, Käse und Baguette und so weiter.
Ja, ist doch schön. Wiesbaden, ja. Also. Ist das noch länger? Können unsere Hörer da noch hingehen oder ist
das
vorbei?
Ja, das hat gestern, also Freitag, angefangen. Das heißt für unsere Hörer letzte Woche Freitag und es geht noch bis nächsten Sonntag.
Also, auf alle, die in der Nähe von Wiesbaden sind, geht euch betrinken. Und übernachtet dann beim Tage Stefan oder so. Ich habe die gerade alle zu dir eingeladen.
Ja, unsere 10.000 Hörer in Wiesbaden, in und um Wiesbaden.
Ja, das Ganze.
Wenn man in Wiesbaden ist, dann geht das ja.
Wer weiß, ich glaube, dann kommt gleich der Norman angereist. Ich sehe das schon.
Das könnte passieren.
Steht morgen auf der Matte, Stefan.
Tja, der arme Norman, das zwingst du ihn hier zu solchen. Nein. Gut, Weinfest, Wiesbaden. Klingt lecker, hätte ich beinahe gesagt. Aber ja, ist es wahrscheinlich auch.
Ja, also ist halt so ein bisschen schwierig, wenn man sich nicht so mit Wein auskennt.
Bist du eher so der Weißwein- oder der Rotweintyp?
Eigentlich eher der Rotweintyp. Gestern habe ich den ganzen Tag Weißwein getrunken. Aber irgendwie im Rheingau kannst du auch eher Riesling trinken als einen Burgunder oder einen Rotwein.
Das mag stimmen.
Ja.
Dann muss ich da nicht hinkommen. Ich bin auch so ein Rotweintyp.
Ja, aber ist ja, halt.
Trink keinen Alkohol.
Nie wieder.
erst
nach Kind 9 wieder.
Oh Gott. Eieieiei. Gut. Dann sage ich mal noch was über den Film. Ich habe einen Dokumentarfilm geschaut.
Der steht nicht auf der Liste.
Das ist mir doch egal. Der heißt...
Der Bob ist ein Rule-Breaker. Genau, ja, Justin Timberlake.
Der Robert ist quasi unser Justin Timberlake.
Ja.
So.
Ich meinte auch eigentlich Justin Bieber. Der hat irgendwann mal gesagt, dass er ein Rule-Breaker ist.
Dann möchte ich bitte lieber Justin Timberlake sagen. Wenn ich da noch irgendein Mitspracherecht habe, dann... Okay. Ja,
Entschuldigung, mal weiter, ich lach mal.
Ich habe den Dokumentarfilm von Mo Asumang, die kennt man von ihrer Liebessendung, die sie mal, glaube ich, auf Vox hatte, wenn ich mich recht erinnere. Die hat einen Dokumentarfilm gemacht, der Die Aria heißt und sich ein bisschen mit dem Rassismus in Deutschland und der Welt befasst. Die den Film zusammenhaltende thematische Klammer ist die Frage, wer die Aria denn jetzt eigentlich sind. Die Nazis haben dieses Wort ja quasi gefunden und missbraucht und haben uns erklärt, dass Arier irgendwie groß, blond und blauäugig sind und dass das irgendwie so die Idealvorstellung ist, die sie damals hatten. Sie versucht jetzt so ein bisschen der Frage nachzugehen, warum, wieso, wie sind die darauf gekommen und wer sind Arier eigentlich, wo kommen die her? Aber was sie eigentlich macht, ist, während sie dieser Frage nachgeht, ist halt sich mit Nazis zu treffen oder halt auch mit Wissenschaftlern, die über Neonazis irgendwie arbeiten und zu versuchen, ein bisschen dieses Phänomen zu beleuchten. Warum ticken die so? Sind die wirklich so bekloppt und so weiter? Also sie fährt dann in die USA, besucht den Ku Klux Klan und besucht so einen, da heißt irgendwas mit Metzger, der Typ, der hat so ein White Power Radio irgendwie, so ein Radiosender, wo er irgendwie Hassparolen rausbläst und dann besucht sie dies Southern Poverty Law Center, das sind so eine Gruppe, die diese Hate Groups beobachten und da so ein bisschen versuchen, einen Überblick zu bekommen, was in den USA so los ist. Und sie trifft sich in Deutschland mit Neonazi-Aussteigern und geht auf welche Demos und versucht, die Leute irgendwie zu konfrontieren. Zum einen mit ihrer Hautfarbe und zum anderen natürlich mit der Kamera und dem Mikrofon und zu versuchen, aus denen irgendwelche Statements rauszuquetschen. Das macht zwischendrin sehr schlechte Laune. Aber ich fand das einen interessanten Film. Also Die sind ein paar wenige humoristische Elemente drin. Es gibt einen kurzen Auftritt von Dr. Axel Stoll. Ich weiß nicht, ob der euch was sagt. Der ist im Internet so ein bisschen zu einer Berühmtheit geworden, weil er der Vorsitzende des Neuschwabenland-Forums sind. Er ist kürzlich auch gestorben vor ein paar Tagen. Der ist ein völlig verschwurbelter Neonazi-Vollidiot, der Meinung ist, dass die Nazis auf der Rückseite des Mondes sind und die Erde innen hohl ist und Hitler ist keine Ahnung was und wir sind eigentlich eine Strafkolonie vom Aldebaran hier auf der Erde und so. Und das glaubt er wirklich oder glaubte er wirklich. Und den interviewt sie auch noch kurz dann. Das ist so der komische Moment, wo du dann denkst, okay, Axel Stoll jetzt auch noch in der Reihe. Insgesamt, ja, wie das halt bei so Dokumentarfilmen über solche Themen ist. Es ist nicht schön anzuschauen, aber es schadet nichts, wenn man es mal gesehen hat. Gab es jetzt kürzlich auf ZDF Neo oder sowas? Weiß ich jetzt gerade nicht. Kann man vielleicht noch in der Mediathek kriegen. Das ist die Aria von Mo Asuma. Ja, so Abteilung Dokumentarfilme aus deutschen Landen. Stefan gibt ein grummelndes Geräusch von sich. Willst du nicht gucken?
Ich weiß nicht. Ich glaube nicht.
Ich glaube ich auch nicht.
Macht mir zwischendurch dann zu viel schlechte Laune, da muss ich mich zu sehr ärgern.
Nee, ich habe einfach mit dem, was du erzählt hast, aber das kann ja auch sein, dass das einfach bei mir am falschen Punkt ankommt oder sowas, habe ich irgendwie schon zwei konzeptionelle Probleme. Das erste ist diese Sache mit dem Aria, dass das total missverstanden ist. In einer Welt, in der so viele Leute das Gefühl haben, dass es kein Problem ist und ein unproblematischer Begriff ist, Kaukasier zu sagen, was genau so ein Quatsch ist, kann ich irgendwie damit nicht so viel anfangen. Und das zweite ist dieses in die USA gehen und dort mit seltsamen Rassisten sprechen, wo ich immer finde, dass es sehr viel auch damit zu tun hat, dass man befriedigt seine eigenen Vorurteile in die USA trägt und sie dann dort irgendwie bestätigt sieht. Also ich finde, glaube ich, den Teil interessanter, dass man in der eigenen Gesellschaft versucht, Dinge zu verstehen.
Ich mach ja beides.
Ja. Also dieser USA-Teil ist mir unsympathisch. Das finde ich einfach, ich finde das keine sehr gute Idee, auch wenn wir das Gefühl haben, wir sind so vertraut mit den USA, in eine fremde Gesellschaft zu gehen und dort in gewisser Weise doch eigene Vorurteile eben sich einfach bestätigen zu lassen.
Ich glaube, das ist für den Dokumentarfilm einfach, also so hatte ich das Gefühl beim Schauen, dass das auch eine Möglichkeit war, einfach mehr Leute vor die Kamera zu kriegen, weil die Nazis in den USA per se erstmal nichts in dem Sinne Verbotenes machen, wie es bei uns ist und demzufolge nicht so kamerascheu sind. Okay. Sie ist in Deutschland durchaus, hat sie irgendwie mit ein, zwei Aussteigern oder Aussteigwilligen geredet, und hat dann aber das Problem gehabt, dass sie von den eigentlichen Nazi-Funktionären und so niemanden vor die Kamera kriegt. Niemand wollte mit ihr reden. Und insofern wäre der Film verdammt leer gewesen. Und wenn du dann in den USA irgendwie so bei so einem, die sind ja sehr stolz auf das, was sie da tun und sehr prominent treten die einfach auch in die Öffentlichkeit, weil sie eben nicht, bei denen sind es halt keine verbotenen Symbole, mit denen sie da hantieren, weil sie das ja dürfen in den USA. Insofern hatte sie es da einfach aus filmischer Sicht ein bisschen einfacher, tatsächlich sich als schwarze Frau mit dem Nazi zusammen vor die Kamera zu setzen und den zu konfrontieren und da vielleicht irgendwie ein paar Reaktionen rauszupressen. Und das ging in Deutschland einfach nicht, weil niemand mit ihr reden wollte.
Ja.
Und insofern denke ich, ist das einfach.
Was eine Notwendigkeit in gewisser Weise. Genau. Ich finde halt, dass bei sowas häufig im Prinzip nur rauskommt, schau mal, wie dämlich die sind und so. Und ich finde einfach, dass das bei dem Thema niemandem weiterhilft. Weil das ist keine Erklärung und das stimmt auch nicht, dass nur dumme Leute sind. Und ich meine, das ist ja sozusagen das, was wir aus der Geschichte des frühen 20. Jahrhunderts in Deutschland gelernt haben, dass nicht nur Idioten an sowas glauben.
Na, ne? Richtig, aber es kommen ein paar Psychologen oder ich weiß nicht, was der genau für, das war ein Wissenschaftler, sein genaues Fachgebiet, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Kommt zum Einsatz, der versucht, das einzuordnen, warum die sich auch so abschotten und wie quasi deren Weltsicht sozusagen von innen aus sehen wird, also wie die sich sehen. Das hat er versucht, so ein bisschen einzuordnen. Ich fand das schon ganz interessant. Also,
naja.
Gut, dann empfehle ich euch eine andere Sendung, vielleicht eine, die ein bisschen fröhlicher macht. Der WDR hat eine neue Comedy-Reihe, die heißt Die unwahrscheinlichen Ereignisse im Leben des ... Und in der ersten Folge ging es um Frank Elsner. Und dann wurde Frank Elsner eingeladen und durfte irgendwie diese Sendung sozusagen Gast moderieren. Und das ist dann eine Aneinanderreihung von bühnengespielten Sketchen vor Live-Publikum und Sketchen, die irgendwie vorher gedreht und dann gezeigt werden. Es erinnert alles ein bisschen an RTL Samstagnacht in den ganz frühen Zeiten und ist partiell sehr lustig gewesen. Mit einer Crew von, ich glaube, so 6 oder 7 Leuten. Männlein wie Weiblein gemischt, wobei Männer, glaube ich, in der Überzahl sind mal wieder. Ich kenne keinen davon, also niemand davon ist irgendwie so, zumindest jetzt mir, irgendwie bekannt als, ach, das ist dieser Comedian, der dessen das macht, sondern eine völlig unbekannte Truppe und dann halt ein berühmter Gaststar und dann machen sie da Comedy und ich fand es sehr lustig. War mal was anderes. Und Frank Elsner kann durchaus über seine Fernsehkarriere und die Tatsache, dass sie im Schluss ein bisschen ins Stocken geraten ist, herzhaft lachen und mit darüber Witze machen. Das ist offensichtlich lustiger, als man meint.
Also ich habe da eine Kritik zugelesen, wo genau das sie, Rezensent, ein bisschen peinlich fand, dass er gesagt hat, dass er fand, dass Frank Elsner sich da so anbiedert an den der humoristischen Verarbeitung seiner Karriere oder sowas.
Ja, er hat ein bisschen den Stock im Arsch. Also richtig aus sich raus kann er nicht. Dazu ist er offensichtlich, hatte dieses Ich bin seriös im Fernsehen zu sehr eingeimpft bekommen schon. Aber ich finde, er bemüht sich. Und er versucht dann auch irgendwie, es gibt einen so einen Sketch, wo er irgendwie so tut, als hätte er jetzt eine Viral-Video-Agentur gegründet. Und da merkst du ihm, wie holpernd und anstrengend ihm die ganzen Fachbegriffe über die Lippen kommen, dass er kein guter Schauspieler ist einfach. Er ist halt einfach eher Moderator und wenn er sowas spielen muss, dann wirkt das ein bisschen hölzern. Aber er ist halt Frank Elsner. Ich kann ihm immer irgendwie nicht, der ist so ein sympathischer Onkel, der so nett ist. Ich kann ihn immer nicht so richtig übel nehmen. Auch wenn ich von seinen Sendungen kein großer Fan bin, aber ist halt Frank Elsner irgendwie.
Ich dachte, du brauchst jetzt noch Schnuffi irgendwo ein.
Er ist halt so ein Schnuffi?
Nee, aber das, über dieses Wort besteht offensichtlich ein bisschen Diskrepanz in unserer Wahrnehmung, aber über Wörter wollten wir auch noch reden.
Raphael, hilf uns! Nee, da kommen wir später hin.
Warum nicht? Machen wir das doch jetzt.
Das jetzt?
Ich dachte, wir kommen noch zu Monty Python.
Ja, ist doch egal, wir können doch mal die Themen umsortieren.
Gut, machen wir sowieso wild. Der Stefan ist ein bisschen verzweifelt. Tja, aber Stefan, wenn du mehr Filme siehst, dann kannst du auch stärker steuern, worum es im Sneakpot geht. Ja, stimmt. Ja, wir haben ja letzte Woche über Lieblingswörter, war das letzte Woche?
Ich glaube ja.
Lieblingswörter und so weiter geredet und da haben wir eine Antwort bekommen von einem Hörer, nämlich Raphael aus Hamburg, der uns hingewiesen hat auf seinen wundervollen Blog. Und ich habe mir das angeschaut und ich finde es wirklich ganz toll. Er hat nämlich einen Blog auch zu schönen Wörtern, also Wörtern, die er interessant findet oder die ihm gefallen. Und er hat in seiner E-Mail geschrieben, dass er auch schon darüber nachdenkt, ob er Unfug vielleicht auch mal dort behandelt, da Bob das ja ins Spiel gebracht hatte.
Unbedingt, bitte.
Und dieser Blog heißt nureinwort.de. Und ja, ich finde ihn toll. Also ich habe ihn mir angeschaut und werde sicherlich nochmal etwas mehr Zeit damit verbringen. Und das passt natürlich perfekt zu unserer Diskussion, nur dass Raphael sich offensichtlich viel mehr Gedanken darüber gemacht hat als wir.
Naja, wir können nicht in allen Themen Spezialisten sein.
Das stimmt.
Und er ist jetzt halt der Ein-Wort-Spezialist.
Aber ich finde es ganz toll, dass wir irgendwie so eine Hörerfrage haben, da so ein bisschen drüber reden und dann kommt direkt ein Hörer und sagt, ja, ich habe da einen passenden Blog
zu. Das ist mein Thema und davon solltet ihr erfahren. Ja,
also,
finde ich auch gut.
Liebe andere Hörer, werft mal einen Blick auf nureinwort.de von Raphael. Vielen Dank, Raphael.
Genau. Überhaupt viele Kommentare diese Woche.
Ja.
Voll super. Auch die letzten Wochen. Es geht jetzt irgendwie, ich weiß nicht, draußen fängt es mal kurz an zu regnen und die 30 Grad gehen weg und die Leute kehren zu ihren Computertastaturen zurück und fangen es diskutieren an.
Oder? Also ich will ja deine Theorie da nicht untergraben. Ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass wir hier ein bisschen mehr aktuelle Filme besprechen.
Naja. Möglicherweise ist das eine Komponente dessen. Das kann sein.
Aber die Diskussion über Anime ist jetzt nicht aktuell.
Das stimmt, ja. Aber ich habe so das Gefühl, die Leute wachen so ein bisschen auf, wenn wir nicht jede Woche sagen, wir haben keinen Film und wir reden über irgendwas.
Ich habe das Gefühl, wenn man das Wort Anime sagt, wachen sofort eine gewisse Fraktion von Hardcore-Anime-Fans, springt sofort in die Schützengräben und fängt an zu kämpfen.
Ja, vielen Dank für die Empfehlungen auf jeden Fall. Ich habe eine Liste angelegt und werde versuchen,
das
durchzuarbeiten.
Ich fand es ja sehr schön, dass auch bei einigen Empfehlungen gleich dabei geschrieben wurde, das gibt's auf Watch Ever. Und
ja,
das,
genau.
Also nach dem Motto, da hast du keine große Hürde, wenn du dieser Empfehlung folgen möchtest. Du musst einfach nur klicken. Oder?
Ja, also wer auch gerne ein paar Empfehlungen für Anime-Filme möchte, der kann einfach in die Kommentare zur letzten Folge schauen. Da kamen nämlich ein paar Vorschläge für mich.
Genau. Gut,
ja. Ich habe gestern Abend noch einen gelesen, da dachte ich mir auch so, oh, das würde ich mir für auch fast angucken. Und das ich als Nicht-Anime-Fan.
Ja, dann gucken.
Die Beschreibung so schön war.
Kannst du ja noch werden. Und Kuh hat uns ja schon erklärt, dass das keinen Sinn ergibt, Anime aus eurem Zuschauerrepertoire auszuschließen.
Ja, ich habe das gelesen, aber das ändert nicht so richtig was für mich.
Also ich schaue auch keine Horrorfilme.
Also also Kuh und ich haben so ein bisschen so eine Nein-doch-Nein-doch-Oh-Diskussion geführt.
Ja.
Wir hatten neulich die Diskussion mit unserem Englischlehrer, wie man denn doch auf Englisch übersetzt. Mhm. Jetzt, wo ich eine Fachkraft da habe. Claudia, wie erklärt man das denn einem Amerikaner, was denn doch heißt?
Nee, ein Wort, also so ein Wort, was wirklich das genau das Gleiche leistet, gibt es so nicht.
Das gibt's nicht, ja?
Nee.
Wir haben es dann versucht, ihm zu erklären.
Das ist witzig, da habe ich noch nie.
Das ist kontextabhängig natürlich, was man dann sagen würde. Aber dass es eben ein Wort gibt, das zweifelsfrei das Gleiche so sagt wie im Deutschen.
Ah, das ist eine perfekte Überleitung zu.
Warte, ich muss noch eine Geschichte gleich erzählen.
Ja, bitte.
Wir haben dann versucht, es ihm zu erklären und so. Und nächste Stunde hat er gemeint, so, ich habe doch noch einen anderen Englischkurs gefragt, die konnte es mir auch nicht richtig erklären. Und dann war er irgendwie abends zu Hause und wollte seine Tochter gerade ins Bett bringen und sie wollte aber noch ein Eis essen. Er hat gesagt, nee, gibt jetzt kein Eis mehr, du gehst ins Bett, und sie dann, doch! Und da hat er gemerkt, sie hat es schon verstanden, aber er hat es immer noch nicht so richtig verstanden.
Sehr gut. Nee, ich habe gerade überlegt, ob mir irgendein Beispiel einfällt, wo eine solche Diskussion geführt wird, wo einer immer so, nein, doch, nein, doch, nein, doch. Und es ist tatsächlich in dem Monty Python Bühnenprogramm, das sie jetzt kürzlich in London aufgeführt haben. Monty Python ist ja jetzt
Überleitungskönig.
Monty Python.
Bravo, sehr gut.
Monty Python ist ja tatsächlich jetzt offiziell zu Ende, glaube ich. Also das, die letzte Einblendung, nachdem das Bühnenprogramm zweistündig zu Ende ist, steht dann Graham Chapman 1900 irgendwas bis 1989 und danach Monty Python 1969 bis 2014. Also jetzt ist Deckel drauf. Das war offensichtlich Monty Pythons letzter Auftritt und die haben sich jetzt zu, ich glaube, 3 Abenden oder sowas, bin ich jetzt aber über die genaue Zahl überfragt, in London getroffen und einen davon live gestreamt in alle Welt und live in Kinos in aller Welt übertragen. In Frankfurt gab es übrigens kein Kino, wo das übertragen wurde. Ich prangere das an, sonst wäre ich da hingegangen. Und danach gab es das dann irgendwie als Livestream auf Arte und dann auch nochmal im Fernsehen später und dann in der Mediathek und also es gab reichlich Gelegenheiten, das anzuschauen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und es ist sehr musical-lastig gewesen. Stefan, das ist sehr albern. Und die Hörer können das nicht sehen.
Gott sei Dank.
sehr musical-lastig. Und das hätte ich nicht gedacht. Also ich hatte Monty Python zwar immer mit diesen Zwischeneinblendungen, die Terry Gilliam immer gestaltet hat, so in Erinnerung für auch mal so eine Tanzparade von irgendwelchen nackten Frauen, die gezeichnet wurden oder so. Das gibt's ja immer mal wieder in den Filmen so als Filmmaterial. Aber dass sie jetzt ein Musical auf die Bühne bringen, okay, Eric Idle hat wohl in New York irgendwo dieses Spamalot auf die Bühne gebracht, was auf Ritter der Kokosnuss basiert. Aber da war ich ein bisschen geschockt. Es sind wenig Sketche drin, aber die drin sind, sind gut. Auch wenn ich insgesamt vielleicht ein bisschen mehr erwartet hätte. Die Musical-Anteile sind auch toll. Also es ist ganz, ganz toll inszeniert und auch die Texte sind halt Python-mäßig halt unter jeder Gürtellinie, wo man halt Musical-Texte normalerweise nicht verortet. Und insofern ist die Diskrepanz da angenehm hoch. Aber es ist zumindest beeindruckend, was die alten Herren, die sind ja teilweise über 70, da auf die Bühne bringen und bei diesem No One Expects the Spanish Inquisition Sketch springen sie irgendwie 5-mal auf die Bühne und Terry Gilliam springt jedes Mal irgendwie 1 Meter hoch in die Luft und dann denkst du, jetzt kommt mal wieder runter und dann sind so Stellen drin, wo sie den Text vergessen, wenn dann irgendwie sich Michael Palin und John Cleese mit den Dead Parrot streiten. Und John Cleese weiß nicht mehr, wo er war, weil er anfangen musste zu lachen und dann wird das einfach direkt sozusagen die Tatsache, dass sie jetzt den Text vergessen haben, wird dann in das Ding eingebaut und dann wird sich gegenseitig noch ermahnt, dass das wieder schlechte Kritiken gibt und also wir wollten doch die schlechten Kritiken nicht in der Öffentlichkeit erwähnen, damit lenken wir doch nur die Aufmerksamkeit auf sie und so weiter. Also man macht dann gleich Meta über das Ganze und hat offensichtlich viel Spaß gehabt, das zu inszenieren und da auf der Bühne zu stehen. Claudia hat im Vorgespräch gefragt, ob die singen können. Ja, können sie, aber John Cleese kann nicht tanzen und ich glaube auch nicht singen. Er hält sich da sehr raus.
Also beides finde ich wirklich überhaupt nicht überraschend. Ist jetzt nicht so der Mann, wo du denken würdest, der ist bestimmt ein super Sänger und super Tänzer.
Aber er ist mit Abstand der beste Schauspieler von denen. Michael Palin scheint mir derjenige zu sein, der noch am fittesten von allen ist, weil der hält die ganze Show einfach zusammen. Eric Idle ist der beste Sänger. Terry Gilliam ist der schlechteste Schauspieler. Der fällt da manchmal so ein bisschen unkontrolliert durch die Szenen, aber das war ja auch noch nie so richtig seine Aufgabe. Und ja.
Kann man das noch gucken?
Ich denke, dass es in der Mediathek noch drin sein müsste, auf Arte Concert. Kannst du mal. Denkst, wenn nicht, ich hab's hier auf der Platte, ich kann's hier rüber beamen. Ja, also ich finde, wenn man Monty Python-Fan ist, dann gehört das einfach dazu, das noch jetzt gesehen zu haben, sozusagen die große Abschlussgala der Pythons. Und da ist eine Szene drin, wo sie, wo ich glaube, Eric Idle ist es, ich bin mir gerade nicht sicher, er bucht sich ein Argument. Nee, es ist Michael Palin. Er bucht sich ein Argument.
Ach, die Überleitung.
Und dann geht er.
Vergaß.
Und dann geht er in das Zimmer, wo Argument verkauft wird. 5 Minuten Argument für $2 oder so oder 2 Pfund. Und dann sitzt da John Cleese und argumentiert, also streitet sich mit ihm. Und sie geraten dann in einen Streit darüber, dass das kein Argument ist, wenn John Cleese einfach immer nur die Gegenposition vertritt. Weil er sagt, this isn't an argument. Yes, it is. No, it's not. Yes, it is. Und dann geht es immer wieder so, das machen sie dann so 1 Minute und werden immer schneller dabei. Und das ist so ein bisschen das, wo ich dachte so, nein, es ist nicht, doch, nein, doch, nein, doch, nein. Und da geht es immer so hin und her. Und es heißt dann einfach immer, no, it isn't. Yes, it is. Und dann immer wieder hin und her. Ja. Und auch da mussten sie dann lachen und wurde das so ein bisschen zerfaserte dieser Sketch so ein bisschen, aber das sind eigentlich so die Szenen, die man sehen wollte, wenn die eigentlichen Personen hinter dem Sketch so durchblitzen. This is an ex-Parrot. Ich sehe schon, ihr seid voll Monty Python-fest.
Vielleicht. Hätten wir jetzt was sagen müssen?
Nein, aber wenigstens irgendwie reagieren.
Ach so.
Gut. Monty Python möchte ich empfehlen.
Ich, ganz so ein geheim Insider-Tipp ist das. Monty Python. Nein, schreibt euch das auf, das buchstabiert sich. Nein.
Nein, aber unsere Hörer, du hast doch letzte Woche festgestellt, dass wir 15-jährige Hörer haben. Und da gibt es mit Sicherheit viele, wenn man die jetzt in den Topf wirft, die da begeistert sind. Ich meine.
Aber ich weiß nicht, ob jemand, der heute 15 ist, Monty Python noch lustig findet.
Das weiß ich auch nicht. Also ein paar bestimmt.
Weil das ist aber schon so Großvaterhumor.
Ein paar bestimmt. Also ich habe auch vorhin im Vorgespräch gesagt, ich habe neulich mal wieder der Sinn des Lebens versucht und ich konnte es auch nicht mehr anschauen. Also ich bin zugegebenermaßen nie ein riesiger Fan gewesen, aber ich fand es schon so lustig. Aber irgendwie dachte ich mir, also Großvaterhumor, finde ich, trifft schon ganz gut, dass du irgendwann dann so denkst so, naja, okay, und jetzt hast du wieder irgend so einen hässlichen Mann in Frauenkleidern und dann singen sie irgendein Lied und naja, ach.
Es wurde neulich in irgendeinem anderen Podcast verhandelt, die Frage, ob dieses Männer in Frauenkleidern halt zu den damaligen Zeiten in den 70ern unter Umständen, weil Graham Chapman ja, glaube ich, auch schwul war, sozusagen der Versuch war, diese Themen anzusprechen, halt in humoristischer Form. Und Crossdressing und solche Sachen, Queerness, das war.
Interessante These, dann der gleichen Zeit ja Mike Krüger und sowas auch in Frauenkleidern in Filmen rumgefallen ist und so. Ich habe auch so das Gefühl, dass es ein bisschen zum Humor der Zeit
war. Frühe 70er?
Ja.
Ja, okay.
Naja, ich weiß nicht. Also meinetwegen. Möglich.
Ja, weiß ich. Ich habe nicht versucht zu hinterfragen. Ich habe nur kürzlich diese Diskussion gehört. Ich glaube, in der Freakshow war das. Ja. Stefan schläft gleich ein.
Ja,
dieses Weinfest hat dich umgehauen. Man sieht's dir an.
Gleich gehst du zum Friseur, da musst du den Kopf gerade halten, ansonsten ist das gefährlich.
Das Witzige ist, ich gehe auch gleich zum Friseur.
Ja.
Stefan, ich habe quasi fast gleichzeitig einen Friseurtermin.
Ja, wir sitzen dann wieder nebeneinander und ratschen über die wichtigsten Themen.
Richtig.
Gut, über was wollen wir heute noch sprechen?
Immer machen, wenn wir zusammen zum Friseur gehen.
Habt ihr eine Beauty-Anwendung zusammen gebucht?
Nee, diesmal nur Haare.
Wir gehen auch mit 60 Kilometer Unterschied zum Friseur. Dazwischen räumlich.
60?
40, 20, keine Ahnung, wie weit du halt da weg bist. Du wohnst doch da am Ende der Welt. Lass uns mal zu den Hörerfragen kommen.
Genau, wir haben zwei Hörerfragen heute. Und zwar einmal eine Frage vom Dirk. Und da möchte ich gleich sagen, das ist unsere letzte Dirk-Frage. Also Dirk, du musst Nachschub liefern. Ansonsten haben wir einfach nichts mehr von
die
dir.
Die Dominanz der Dirk-Fragen genau. Geht sonst zu Ende. Und das geht ja nicht.
Ja, der brütet bestimmt schon seit Monaten wieder über den nächsten Hörerfragen.
Der ist mit den Antworten unserer letzten Fragen so unzufrieden, dass das er aufgehört hat zu hören.
Das wäre natürlich traurig. Also, die letzte Dirk-Frage zum aktuellen Zeitpunkt ist: Filme, die auf wahren Begebenheiten beruhen, wann funktionieren diese? Und dann fragt er nach misslungenen oder gelungenen Beispielen. Das passt natürlich ganz gut zum Sneakfilm der Woche, obwohl der ja nur so vage angelehnt ist an einer tatsächlichen Figur. Und das Gleiche gilt auch für The Butler. Weil also es dann, gab ja diesen Butler.
Woher hast du denn diese Information, dass die dass über Dido Elizabeth Wellen nicht so, über die reale Person nicht so wahnsinnig viel bekannt ist?
Also es gibt ja dieses Bild. Das Bild, was auch, das Gemälde, was auch im Film vorkommt, wo sie abgebildet ist. Und darüber habe ich eben im Internet ein bisschen nachgelesen.
Ich habe den Wikipedia-Artikel zu ihr aufgeschlagen. Okay. Und da steht eine Geschichte drin, die, ich habe jetzt die Quellen nicht recherchiert, aber das liest sich, als hätte jemand den Film runtergeschrieben.
Okay, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil ich hab eben über das Bild gelesen, was der Hintergrund dazu ist und so. Und da hieß im Prinzip, dass über sie nicht sehr viel bekannt ist.
Okay.
Und das wäre jetzt schon ein bisschen eigenartig, wenn dann am Ende doch der Film so rauskommt. Aber ja.
Also, wann funktionieren die und wann nicht? Ich finde, gerade wenn es darauf ankommt, dass es eine gewisse Spannung enthalten soll, funktioniert es für mich immer besser, wenn ich die wahre Begebenheit vielleicht nicht kenne. Also wenn das jetzt nicht so eine weltberühmte Geschichte ist, wo jeder weiß, wie das ausgegangen ist und wie sich das zugetragen hat. Dann finde ich das immer so ein bisschen hinterher interessant zu wissen, okay, das ist nach einer wahren Geschichte. Dann stellt sich natürlich auch immer die Frage, wie nah ist es dran oder wie viel künstlerische Freiheit hat sich da jemand dann auch noch gegönnt. Aber gerade bei so Geschichten, wo richtig Spannung am Ende kommt, finde ich es halt immer blöd, wenn ich weiß, naja, das stürzt halt ab, das Flugzeug.
Nee, es kommt ja darauf an, ob bei der Handlung es darum geht, rauszufinden, was passiert ist oder wie etwas sich entwickelt hat. Oder
ja, das meinte ich ja.
Und es geht auch ein bisschen, also ich finde, es gibt da auch deutliche Unterschiede zwischen dem, was man jetzt eben so Human Interest Story oder sowas nennen würde. Da finde ich ehrlich gesagt, also okay, da bin ich mit zwei gespalten. Einerseits finde ich es eigentlich ein bisschen unerheblich, dass es eine wahre Begebenheit ist. Allerdings gleichzeitig ist es auch so, wenn das jetzt Leute sind, die noch leben oder ihr nachfahren, dann muss man natürlich drüber nachdenken, was bedeutet das für sie, dass so ein Film gemacht wurde. Also jetzt zum Beispiel, wenn du an die Natascha Kampusch-Geschichte oder sowas denkst. Dann denke ich mir halt schon so, als Filmrezipient ist es mir eigentlich erstmal egal, aber trotzdem menschlich kann ich nachvollziehen, dass das natürlich auch noch eine andere Dimension hat und so. Bei so politischen Sachen zum Beispiel oder historische Entwicklungen und so, da stört mich häufig schon mehr, wenn der Film sich zu viele Freiheiten nimmt. Und da geht es mir eben häufig auch nicht darum, zu erfahren, was passiert ist, sondern eher zu zeigen, dass es eben gezeigt wird, wie sich was entwickelt hat oder sowas. Oder wie bestimmte Personen sich verhalten haben und was da zusammengespielt hat. Also ich denke da an sowas wie Watergate oder sowas. Eben so Filme, wo du eben wirklich was lernen kannst, wenn die sich wirklich an das halten, was passiert ist, weil du eben Details erfährst über was, wo du vorher vielleicht nur so eine grobe Idee hattest.
Ja, wenn es so ganz weit zurückgeht in die Historie, dann finde ich es auch oftmals einfach schön, dass Dinge, die man vielleicht im Geschichtsunterricht mal gelernt hat oder so, wo das und das hat sich damals so zugetragen, und dass man das dann mal bebildert sieht. Also dann finde ich es einfach auch schön ich will jetzt Folklore sagen, so Geschichten, von denen jeder weiß, das ist damals so, in Troja haben sie das Pferd reingeschoben, bla bla bla. Und irgendwie, und dann. Und jetzt sehe ich das mal in Bildern. Dann finde ich das von daher schon schön.
Du meinst damals als Mose vom Berg zu.
Ja. Genau, so.
Ja.
Ja.
Also ich finde halt doch, aber es ist so ein bisschen, also der innere Konflikt, den ich habe, ist zwischen, ich lerne da gerne was darüber, wie es wirklich war und so, aber gleichzeitig sehe ich einfach trotzdem ein, dass Film ein Genre ist, was häufig dramaturgisch notwendig macht, dass Dinge verändert werden. Und deswegen ist natürlich der falsche Ansatz, einen Film über irgendwas Historisches zu schauen und zu denken, jetzt ist alles klar, sondern vielleicht ist die bessere Herangehensweise, dass du dann sagst, jetzt interessiert's mich und vielleicht lese ich nochmal was dazu oder sowas.
Weil ich das Känguru-Buch gelesen habe, kann ich, wenn ich nach einer wahren Geschichte höre, nicht mehr da. Also dann muss ich immer daran denken, was das Känguru da gesagt hat. Weil das Buch, die Känguru-Chroniken ist ja auch nach einer wahren Geschichte. aber Teile davon spielen in der Zukunft. Also es spielt quasi nach einer wahren Geschichte. So, das geht mir nicht mehr aus dem Kopf, dieser blöde Gag. Muss ich immer dran denken, wenn ich das lese.
Ja. Stefan, was meinst du?
Du hast doch gar nichts gesagt.
Ja, ich musste Wassermelone essen.
Tragisch. Tragisch.
Ja, nee, war lecker. Ich finde, hier gilt, wie eigentlich für alle Filme, er muss erstmal, also der Film in sich muss erstmal gut funktionieren. Wie nah man dann an der wahren Geschichte dranbleiben kann, ist eben manchmal so eine Sache. Also wenn du irgendwie, weiß ich nicht, ein total spannendes Ereignis hast, aber es nicht richtig erzählst, dann funktioniert der Film nicht. Und dann ist es egal, ob es auf einer wahren Geschichte beruht oder nicht. Ich finde, bei einem Film, der nicht lehren soll, also weil es irgendwie ein Zeitdokument von irgendwas werden soll, sondern ein Unterhaltungsfilm, der muss erstmal als Film funktionieren und die Leute unterhalten und nicht als, weiß ich nicht, exakte Nachbildung von dem, was damals zu der Zeit passiert ist.
Ich finde es immer anstrengend, wenn Filme das so als so ein Qualitätsmerkmal scheinbar so vor sich hertragen wollen. Irgendwie, wenn dann so behauptet wird, übrigens nach einer wahren Geschichte und es ist irgendein Horrorschinken-Quatschmüll, wo man dann so denkt, ja, das macht jetzt deinen schwachsinnigen kleinen Müllfilm auch nicht besser, dass du jetzt da dieses Prädikat oben drauf pinselst. Es ist eigentlich nur traurig, dass diese möglicherweise dramatische, wahre Geschichte jetzt mit so einem Scheißfilm kaputt gemacht wird. Also in den besten Fällen ist es halt so, dass man irgendeine Sache aus der Geschichte, die man vielleicht schon kannte oder im Nachhinein dann nochmal nachliest, tatsächlich gut bebildert und spannend erzählt kriegt. Und im schlimmsten Fall, wenn es nicht funktioniert, ist es irgendwas, was in der Realität passiert ist, was dann mit einem schlechten Film, der das dann so, übrigens hier, wahre Geschichte, toll, guck mal, es ist jetzt, macht unseren Film irgendwie besser. Nein, tut es nicht, es ist belanglos für die Frage, ob der Film funktioniert. Insofern bin ich da bei dir. Der Film muss als erstes mal funktionieren und dann kann man.
Gut, ich finde natürlich, dass das eine Rolle auch für den Stoffauswahl spielen sollte, dass du einfach einen Konflikt wählst oder so, der vielleicht sich gut dramaturgisch gut eignet. Also ich denke da an sowas wie eben All the President's Man oder Frost Nixon oder The King's Speech oder sowas, wo du sagst, okay, ja, aber es gibt einfach auch eine Geschichte zu erzählen, die filmisch funktionieren könnte.
Ja, ich dachte jetzt bei dem, was ich als Negativbeispiel eben meinte, das ist dann irgendein Horrorfilm. Irgendwo ist irgendwer entführt und umgebracht worden und daraus mache ich dann irgendwie so einen Metzelschlachter-Film, wo ich noch viel, viel mehr Blut da reinschütte, als die wahre Geschichte jemals hatte und dann.
Also was, glaube ich, auch häufig zu misslungenen Versuchen führt, ist so an irgendwelchen prominenten Persönlichkeiten so der Klatschansatz, so wie dieser Lady Di-Film oder sowas, wo du einfach sagst, okay, in gewisser Weise ist der Ansatz, dass man jetzt hier einen Film über eine tatsächliche Person macht, führt das fort, was irgendwie Illustrierten wie die zwei oder sowas vorher gemacht haben. Und da denke ich mir, da kommt meistens kein guter Film bei raus. Also oder wahrscheinlich ist, den habe ich ja noch nicht gesehen, aber dieser, was man liest über diesen Craze of Monaco-Film jetzt, das ist ja auch so ähnlich. Also das Problem ist ein ähnliches.
Gut. Also wahre Geschichten können funktionieren, müssen nicht.
Ja, am Ende kommt es darauf an, dass man einen Konflikt hat und eine gute Geschichte erzählen kann damit. Wie bei allen Filmen.
Also ob es eine wahre Grundlage hat, entscheidet nicht darüber, ob es einen guten Film ergibt. Aber gleichzeitig geht es mir schon so, dass ich eben manchmal finde, dass ein Film, der auf einer wahren Begebenheit beruht, schon eine Verantwortung hat, da keine vollkommene Missrepräsentation zu leisten.
Ja.
Und ich finde auch wichtig, das, was du vorhin gesagt hast, Bob, dass es eben vielleicht dazu auch in der Lage ist, gewisse Sachen einmal zu illustrieren, dass man sich die irgendwie besser vorstellen kann, die man vielleicht irgendwann mal nur trocken im Geschichtsbuch gelesen hat.
Gerade dann, also das finde ich schön, wenn das passiert, aber gerade dann stelle ich den höheren Anspruch an den Film, sich an die Geschichte zumindest so, wie sie überliefert ist, zu halten. Weil ansonsten hast du dann so Effekte, dass sich im Massenbewusstsein quasi manifestiert, so ist das gewesen, wie wir das da gesehen haben. Und was dann in den Geschichtsbüchern steht, geht dann irgendwann so ein bisschen, es war doch so, wir haben es doch alle gesehen, wir wissen doch alle, wie das gelaufen ist. Nur weil es dann in dem Film so war. Ja. Ist ja immer so ein bisschen, was weiß ich, wenn so Sachen Hitler-Attentat, Stauffenberg oder so, und der Film macht da vielleicht irgendwas, was geschichtlich nicht belegt ist, aber alle glauben zu wissen, dass das genau so gewesen ist. Das hatten wir doch in Geschichte und dann ist so ein bisschen unklar, wo du diese Info her hast, dann hast du die halt aus dem Film, weil das ist halt eindringlicher als das, was in dem Buch stand.
Ja, ähnlich kritisch finde ich es mit Romantisierungen von, ich sag mal im weitesten Sinne, unangenehmen, unschönen Situationen. Also wenn da irgendwie ein Film in einer Zeit spielt oder zu einer Situation spielt, wo es einfach schrecklich war und es kaum, also die Menschen kaum in der Lage waren, irgendwie was Schönes zu finden, und der Film fühlt sich aber die ganze Zeit so an, als sei es so, ja, ein bisschen unangenehm, aber eigentlich irgendwie romantisch schön. Und das finde ich auch irgendwie nicht so gut. Weil es halt einfach ein falsches Gefühl von der Zeit hergibt.
Du meinst keine Filme mehr übers Mittelalter?
Nur noch, wenn sie von Monty Python sind.
Naja, wenn es ein Film ist, der sagt, ich möchte hier euch die Wahrheit von der Zeit erzählen, dann sollte man es schon unangenehm machen und es soll stinken. Aber wenn es, weiß ich nicht, so eine weich gezeichnete irgendwas Schönes und das kommt halt als sowas daher, okay, aber dann ist es halt eben keine wahre Gegebenheit oder kein Film, der dir eine Geschichtsstunde geben kann. Vielleicht möchte, aber
nee. Eine Hörerfrage haben wir noch.
Ja, die zweite Hörerfrage ist von Knislev. Und zwar ist die Frage, ist Verfilmungen von Büchern sind ja gang und gäbe? Die andere Richtung ist da noch nicht so verbreitet. Und die Frage ist, welche Literarisierung eines Hollywood-Blockbusters würdet ihr gerne lesen?
Stefan, man hört das. Keine.
Warum nicht?
Weil ich das Gefühl hätte, dass das dann so... also entweder würde derjenige dann einfach den Film aufschreiben, aber das reicht natürlich nicht, weil das wären nicht so wahnsinnig viele Seiten für so ein Buch. Und dann hätte ich das Gefühl, das ist so nachträgliches Ausschlachten aus kommerziellen Erwägungen, wo dann die Geschichte noch ein bisschen aufgepumpt wird, um mehr Umsatz zu machen. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass da was Gutes bei rumkommt. Also vielleicht müsste man mich des Gegenteils belehren durch Fakten. Stefan, du machst einen Haufen Krach, man hört das übrigens.
Echt?
Ja. Wie gesagt, also weißt du ein Beispiel? Hättest du eins, wo du sagst, da hat es funktioniert?
Ein gutes Beispiel?
Ja?
Nee. Also ich habe auch Zweifel. Ich kenne ein paar schlechte Beispiele von Buch nach dem Film. Ich glaube, mein Problem ist, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass in so vielen Fällen das für einen wirklich guten Schriftsteller ein besonders attraktives Projekt ist. Und also ich denke mir, es gibt schon Filme, wo ich, also zum Beispiel bei Wong Kar-wai-Filmen geht es mir so, da ich denke, wenn jetzt ein großer Schriftsteller den Kernkonflikt nehmen würde und in gewisser Weise, sagen wir, eher sowas wie eine Variation über das Thema schreiben würde, dann kann ich mir vorstellen, dass das toll werden könnte. Aber das ist ja dann auch nicht so richtig eine Literarisierung des Filmes. Es ist vielleicht inspiriert von dem Film. Und das gibt's natürlich in der Literatur, dass Bücher inspiriert sind von Filmen und so. Aber Also
was ich mir, was mir jetzt so einfällt, wäre so Star Wars zum Beispiel. Och, wo
furchtbar.
Ja, ich mir vor. Also, aber das gibt's ja ganz viel. Also ist ja, ja wahnsinnig viel Star Wars-Literatur geschrieben worden.
Ja, aber das ist ja auch fast, also diese Art von Literatur ist meistens nicht besonders gut.
Nein, aber da ist es zumindest so, dass hier ein Universum aufgemacht wurde, was eine gewissen, also das ist halt eins von diesen Universen, die Film oder Literatur so aufzieht, und dass in diesen Universen dann andere Geschichten spielen können. Und da können sich natürlich Leute austoben, aber das ist ja nicht Literarisierung von Film, sondern Literarisierung von diesem Konzept, diesem Universum und nicht dieser Filme. Und wenn man vielleicht im Vorhinein sehr viel mehr geschrieben hat und sich dann für den Film sozusagen doch wieder gegen einzelne Szenen entscheidet und dann nochmal das Gesamtwerk rausbringt, dann mag das für den Fan nochmal ganz interessant zu lesen sein, was es alles nicht reingeschafft hat, aber das ist ja auch nicht das, was wir meinen, weil dann ist auch nicht der Film literarisiert worden, sondern wir lesen quasi die Rohfassung dessen, was mal der Film werden sollte und es dann nicht geworden ist. Im Nachhinein hinzugehen und zu sagen, so, okay, das ist jetzt unser Drehbuch und daraus machen wir jetzt noch mehr, sozusagen diese Rückwärtsumwandlung, wenn man schreiben für Buch, ist ja ganz, ganz anders als schreiben für Leinwand. Und diese Umwandlung aus der einen Richtung in die andere, das kennen wir. Und hinzugehen und jetzt noch wahnsinnig viel hinzuzufügen, alles, was zu sehen ist, irgendwie zu verbalisieren und da reinzuschreiben, ich glaube einfach nicht, dass das ein Weg ist, wie ein gutes Buch entstehen kann.
Also das sehe ich eigentlich grundsätzlich nicht so, weil mir kein rationaler Grund einfällt, warum das in die eine Richtung möglich sein soll. Weil ich meine, klar, Buch und Film sind unterschiedliche Medien und dann musst du Dinge anders machen. Aber das ist ja bei der Umwandlung vom Buch zum Film genauso. Und da kannst du auch bei einer Verfilmung des Buches kannst du dir zum Teil viele Freiheiten nehmen und man sagt trotzdem, es ist eine gute Verfilmung. Ich sehe nicht ein, warum es nicht möglich sein soll. Allerdings, was ich befürchte ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so ein attraktives Projekt für einen wirklich guten Schriftsteller ist. Und zwar aus verschiedenen Gründen nicht. Und zwar ein Grund davon ist einfach auch, wer ist das potenzielle Publikum dafür? Und was ist in gewisser Weise auch die kreative Befriedigung daraus, das zu tun und sowas. Also,
na, ich hätte das Gefühl, dass die eine Richtung ist ein Eindampfen, ein Runterbrechen auf, also ein Buch ist ja normalerweise, klar gibt's Ausnahmen, aber normalerweise ist das Buch enthält einfach viel mehr Dinge, die nicht in den Film passen und die sich so vielleicht auch gar nicht erzählen lassen. Und da muss ich irgendwie hingehen und muss das eindampfen. Das ist so ein bisschen wie wenn ich, Claudia schüttelt die ganze Zeit vehement den Kopf, dann muss ich das eindampfen und muss sehen, was daraus kann ich rausdestillieren für die Leinwand. Und diese Richtung, wenn ich schon so Worte wie eindampfen und destillieren benutze, das funktioniert. Und verdünnen ist einfach keine gute Idee.
Ja, also, aber das Eindampfen und Destillieren sind Wörter, die ich vollkommen unzutreffend in diesem Kontext finde. Weil es geht einfach davon aus, dass das Grundprinzip ist, dass im Buch mehr steht und dann der Film irgendwie daraus eine Auswahl trifft. Das ist ja überhaupt nicht wahr, weil gleichzeitig hast du ja im Film Dimensionen des Wahrnehmens, die im Buch natürlich niemals vorkommen. Und da könntest du genauso gut sagen, du hast ein viel mehr auf einer anderen Ebene. Ich meine, das Mehr des Buches besteht vielleicht an der Zeit, die es braucht zu lesen oder Anzahl der Wörter oder sowas, aber oder Anzahl der Gespräche, die darin stattfinden, wenn du so willst, wobei das ja auch nicht bei jedem Buch ist. Aber gleichzeitig müsstest du ja beim Weg vom Film zum Buch, müsstest du eindampfen, weil du eben es eben visuelle Reize in irgendeiner Form runterbrechen müsstest und so weiter. Also das Eindampfen findet auf jeden Fall statt, meiner Meinung nach, bei einer Umsetzung. Und auch natürlich sowas wie, was passiert mit dem Soundtrack? Wie dampfst du den ein und so?
Also gar nicht. Also
ja gut, aber diese Antwort gar nicht ist zum Beispiel genau das, was eben häufig bei Jane Austen-Verfilmungen mit dem Erzähler passiert. Gar nicht. Und das bedeutet dann eben meiner Meinung nach unzureichende Verfilmung in gewisser Weise, unzureichende Literarisierung, die sich keine Gedanken darüber macht, wie setze ich um, wie eben der Klang zum Film beiträgt. Also ich teile diese Vorstellung überhaupt nicht, dass der Film ein kleineres so in dieser Masse ist als das Buch, aber ja, also meine Zweifel liegen da, dass ich eben das Gefühl habe, Literarisierungen von Filmen entstehen aus einem ganz anderen Grund als Verfilmungen von Büchern. Die entstehen in der Regel, weil man da noch ein Mehr an Vermarktungspotenzial sieht oder weil es Fans gibt, die einfach da noch mehr von haben wollen oder sowas. Ich meine, so ist ja bekanntlich 50 Shades of Grey entstanden aus Twilight und so, aus dieser Tradition des Weiterschreibens und sowas. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es ein wirklich spannendes, kreatives Projekt für jemanden ist, der ein Buch schreiben will. Aber vielleicht ist das eine Fehlannahme. Vielleicht gibt's ganz tolle Literarisierungen, von denen ich nichts weiß.
Okay, also wir kommen zu dem gleichen Ergebnis auf unterschiedlichen Wegen.
Ja, das stimmt.
Und Stefan hat
nicht so eine
gesagt.
Richtige Meinung dazu.
Doch. Doch. Ich wollte nur nicht so
unterbrechen.
Von der Seite reinspringen.
Ja.
Diesen Übertrag, so, okay, ich mache jetzt aus dem Film direkt ein Buch, ob jetzt eingedampft oder angefettet oder wie auch immer, verändert jedenfalls, finde ich auch reine Geldmacherei. Was ich für mich persönlich interessant finden könnte, wenn ich einen Film gesehen habe, aus einem Universum, was ich spannend finde, wo ich sage, ach, guck mal hier, da sind die so und so und da funktionieren bestimmte Sachen so und so. Und da setzt sich dann jemand hin und schreibt noch eine weitere Geschichte rein in dieses Universum oder erzählt einfach, wie es
vielleicht, wie es weitergeht, wobei oftmals ist ja dann so ein Film dann fertig. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ich das interessant finde und auch lesen würde. Wobei mir jetzt auf der anderen
Ich glaube, wir haben den Stefan verloren. Stefan?
Das heißt nur eine Kalender-Notification. Das dürfte eigentlich nicht dazu führen, dass er hier verloren geht. Da ist er weg, der Stefan. Wir sehen wieder ein Bild. Es bewegt sich. Oh, jetzt ist das Skype weg. Wir versuchen mal, den Stefan zurückzuholen. Und ihr müsst jetzt einfach mal eine Sekunde Geduld haben, liebe Hörer.
Jetzt höre ich dich leise.
Hallo? Jetzt hören wir dich wieder. Du kannst weiterreden. Du warst plötzlich einfach weg.
Ach, das ist ja schade. Ich höre euch jetzt sehr leise. Bin ich wieder normal laut?
Du bist normal laut. Du kannst einfach mal weiter plaudern.
Wo bin ich denn raus?
In einem Universum weitergeschrieben, weiteres Erzählen darüber.
Okay, ja genau, also das ist halt das, was ich gerne mir vorstellen könnte, lesen zu wollen, wobei mir jetzt spontan eigentlich kein Filmuniversum einfällt, wo ich sage, ach Mensch, wäre doch schön, wenn es hier nochmal weitergehen würde oder wenn hier in dieser Welt, in diesem Universum jemand mir noch eine Geschichte erzählt, weil ich mich da einfach so wohl fühle.
Ja, das ist das, im Grunde das, was ich vorhin mit Star Wars meinte. Also in Star Wars gibt es ja, dieses Universum ist von den Filmen aufgemacht worden. Genau. Und da gibt es unfassbar viele Bücher, die wahrscheinlich alle irgendwie schlecht sind, aber zumindest eben diese Fans in der Hinsicht befriedigen, dass die jetzt dann genau wissen, was auf dem Planeten noch passiert ist und was mit dem Volk passiert ist und warum das von den bösen imperialen Truppen angegriffen wurde und so weiter und so weiter. Also da ist es halt so, dieses Universum
mal ein Buch gelesen.
Wird wahnsinnig voll gemacht mit Geschichten. Und das macht es natürlich jetzt für die nachfolgenden Filme extrem schwer, weil da existiert jetzt einfach so wahnsinnig viel Folklore, dass du da eigentlich nur noch auf die Fresse fliegen kannst bei den Hardcore-Fans. Ja. Aber ich habe dann, ich glaube, auch mal ein so ein Ding gelesen, aber es ist ewig her.
Ja, es ist halt schön, dass man die alten Charaktere wieder trifft, aber irgendwie, ja, gibt ja noch andere Gründe, so ein Buch zu lesen.
Also ich glaube, für mich ist die Antwort auf die Frage einfach eher, wenn ein wirklich großartiger Literat sich dazu entscheiden würde, zu einem Film ein Buch zu schreiben, dann würde mich das interessieren. Aber es liegt, glaube ich, weniger an dem Film, sondern eher daran, wer macht das und wie gut ist diese Person. Also deswegen kann ich nicht sagen, was für eine Literarisierung ich sehen will. Ich könnte eher vielleicht sagen, von wem ich gerne ein Buch lesen würde, was auf dessen Lieblingsfilm basiert oder sowas. Das fände ich vielleicht einfacher. Ja.
Gut. Okay. Eine kontroverse auslösende Hörerfrage. Sehr gut, solche brauchen wir.
Kontroverse auslösende und ohne richtiges Ergebnis zurückbleibende.
Das ist ja dann eben so.
So ist das. Das
ist leider so, ja.
Jetzt kommen bestimmt in den Kommentaren die Top-Literarisierungen, die wir einfach nicht kennen.
Wo wir jetzt nicht dran gedacht haben. Ja, oder nicht dran gedacht.
Bitte. Was ja dann cool wäre.
Ja, genau.
Ja, das wäre schön.
Ja, sehr schön.
Ja.
Genau, das ist der obligatorische Hinweis auf www.sneakpod.de, wo
klärt
ihr natürlich
auf,
Kommentare schreiben müsst, geradezu. Und wir lesen die auch alle und wir antworten auch auf ganz viele. Und wer nicht öffentlich in Erscheinung treten möchte, kann an info@sneakpod.de schreiben. Auch das nehmen wir gerne entgegen. Und ihr könnt auch mal wieder einen Audiokommentar schreiben. Also schreiben, nee. Sprechen, Dings, sprechen. Schicken, machen.
Ja. Ihr könnt auch erst ein Skript schreiben und die dann einsprechen.
Genau, naja, die klingen dann immer so ein bisschen fies. Neulich war im Kinocast wieder der Willems zu hören.
Oh.
Und da habe ich mir gedacht, Mensch Willems, schick doch mal wieder einen Audiokommentar. Dieses Saarländisch fehlt in unserer Sendung. Das muss mal wieder sein.
Ich habe neulich mit ihm telefoniert, da klang er ganz anders.
Was? Das kann doch gar nicht sein.
Es war aber so.
Ja, das liegt dann an dem schlechten Telefonqualität.
Ja, wahrscheinlich. Ich muss noch zu meiner großen Freude sagen, dass es ist ja nicht mehr weit, bis die American Football Saison in den USA wieder losgeht. Und die Freunde vom Hardcount Podcast haben wieder angefangen zu podcasten, nachdem sie Mitte letzter Saison einfach aufgehört haben, weil der eine nach USA gegangen ist. Und jetzt, ich weiß nicht, wie viele Football interessierte Hörer wir unter unseren Hörern haben, aber wenn es euch interessiert und wenn ihr sonst auch niemanden habt, mit dem ihr in Ruhe über Football plaudern könnt, die beiden Jungs plaudern zumindest miteinander für euch über Football. Und das ist eigentlich ganz cool.
Podcast-Empfehlung auf die letzte Minute hier noch.
Ja, ja. Die erste Folge ist ein bisschen hackelig, so wie wenn wir lange nicht mehr geguckt, der Podcast haben.
It happens.
Yes.
Ja, dann bis nächste Woche, ne?
Bis nächste Woche.
Wer geht mit in die Sneak? Alle da?
Ich bin nicht da, ich bin in England.
Ich versuche es.
England?
Krass. Yes.
Yes, sir.
Yes, sir.
Na gut.
Dann bring den Engländern mal das Wort doch bei. Da hast du was vor. Viel Spaß. Doch.
Ja, genau. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.